Willkommen bei Die Prozessarchitekten, der Podcast für schlanke und effiziente Unternehmensprozesse. Eure Gastgeber, Pascal Lammers, der über 1000 Unternehmen in die digitale automatisierte Zukunft geführt hat, und Karim de Coach, der als Leadership- und Prozessexperte nach seiner BMW-Zeit nun UnternehmerInnen, Führungskräfte und Teams zum Erfolg führt. Euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von Die Prozessarchitekten.
Moin Giorno, Pascal.
Moin Giorno, Karim.
Da sind wir schon mittendrin im Besprechen, Überlegen, neue Ideen austauschen und haben eine neue Folge vor uns. Folge 42 ist es, glaube ich. Wir haben eine kleine Pause gemacht, hat keiner gemerkt, aber vielleicht doch. Wir sind aber immer noch hier und freuen uns auf eine neue Folge. Pascal, wie geht's dir?
Es geht wieder bergauf. Ich war ja krank, deswegen auch die kurze Pause. Also ich hatte wirklich irgendwie Nase dicht, Kopf- und Gliederschmerzen, alles Mögliche. Aber es geht wieder. Also Nase ist noch ein bisschen, aber ich kann nicht klagen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Es ist ja gerade Freitag, wo wir diese Folge aufnehmen. Es stehen noch ein paar coole Sachen heute an. Ein riesen Workshop die Woche gehabt mit über 60 Personen bei einem Kunden in Dresden und richtig Bock gemacht. War wieder auch schön zu sehen, was da Veränderung mit sich bringt, weil da eine Führungskraft von diesem Team ist jetzt seit anderthalb Jahren da gewesen und hat es spontan wechselt zu einem anderen Konzern wieder. Und die sind natürlich alle dann so wie von der Wand gelaufen, als sie diese Informationen bekommen haben, weil sie voll damit gerechnet haben. Ich habe ja mit der Person, mit dem Abteilungsleiter, da jetzt anderthalb Jahre Change-Prozess gemacht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Aufhänger für heute. Nicht nur im Sinne von kultureller Change, sondern wir wollen ja ein bisschen darüber sprechen, Pascal, was Prozesse auch mit so einem Art Team-Burnout zu tun haben, mit diesem Wort, was wir uns da so gebaut haben. Also Burnout kennen, glaube ich, viele so von Einzelpersonen. Was ist denn vielleicht, Pascal, für dich, erstmal vorne reingefragt, so vielleicht ein Team-Burnout, was verstehst du darunter? Wie würdest du es definieren?
Ein Team-Burnout ist tatsächlich, also um es ganz einfach zu sagen, wenn ihr im Büro sitzt, also wenn jetzt auch Arbeitnehmer hier drin sitzen und ihr sagt, ey, ich bin so voll mit Arbeit, ich weiß gar nicht, wo links und rechts ist, ich weiß gar nicht, wie ich das alles irgendwie schaffen soll. Und es kommt dann immer noch mehr auf den Tisch. Also es kommt immer der Vorgesetzte oder whatever, dein Arbeitskollege kommt neben dir wieder rein und haut dir nochmal gefühlt, so wie man das von früher irgendwie kannte, gefühlt nochmal 3, 4, 5 Ordner hin und sagt, ey, das muss auch noch erledigt werden. Bis Freitag gerne. Oder bis heute Abend gerne. Und du weißt einfach nicht mehr, wo links und rechts ist. Dann fängt in meinen Augen halt dieses eigene Burnout in Anführungsstrichen an. Also man muss, Burnout ist immer, boah, ich mag dieses Wort halt gar nicht. Jeder kann anders mit Stress umgehen, jeder kann anders irgendwie mit viel Arbeit umgehen und so. Und viele können das halt vielleicht nicht und gehen dann irgendwie in Burnout oder ne, überschätzen sich vielleicht und machen das super lange und alles Mögliche, aber generell mag ich dieses Wort halt nicht, aber es fängt halt bei einem selber natürlich an, das zu merken. Wenn man aber mit mehreren Leuten, und das ist ja öfter so in Unternehmen, dass du mit mehreren Leuten einfach im Büro sitzt, mit 2 oder mit 3 Leuten, und wenn alle das sagen, also wenn alle sagen, ey, wir sind so voll, wir wissen gar nicht wohin, wie soll das funktionieren, dann fängt in meinen Augen so ein bisschen dieser Team-Burnout an und dann muss man halt genau gucken, woran liegt das? Also liegt es A an, wir haben zu wenig Mitarbeiter, aber eigentlich haben wir Prozesse, oder haben wir gar keine Prozesse oder haben wir schlechte Prozesse, die optimiert werden müssen, damit wir uns wieder mehr Zeit freischaufeln können.
Weil wenn bevor wir Pascal in die Lösung springen, ich bremse dich mal ganz kurz, weil bevor wir in die Lösung gehen, ich finde es noch total spannend, was du gerade sagst, so dieses Einzel-Burnout sozusagen, ne? Also ich finde, das Wort Burnout ist auch mal sehr viel genutzt. War ja tatsächlich auch mal 4 Monate krankgeschrieben wegen einem Burnout, Erschöpfungsdepression, you name it. Ich bin auch mal vorsichtig, was ich verwende, weil eine andere Person kommt in die Ecke und sagt, sie hat auch einen Burnout gehabt und das war viel krasser, viel weniger krass, und es geht aber gar nicht um den Vergleich. Was ich noch so aufs Team übertragen will, von diesem Burnout-Gedanken kommen, ich glaube, woran du es auch noch erkennen kannst, wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, wenn so eine, ich würde es mal sagen, Lethargie entsteht, also wenn Leute sagen, noch mehr, ey, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, und quasi so dieser Flow, diese Motivation die man ja eigentlich Teams zuschreibt, die auf einmal eben Dinge wegschaffen, so im Sinne, da ist Stress, da ist was los, aber alle haben Bock und sagen, ja, come on, ey, das kriegen wir auch noch weg und da kommt noch ein neuer Auftrag rein, geil, wir machen mehr Umsatz und wir schaffen was, was wir vielleicht vorher gar nicht geglaubt haben, dass wir es schaffen. Also dieser positive Effekt, wenn der langsam so schwindet und du so in deinem Team so stimmungsmäßig, würde ich sagen, und das kenne ich so von Kunden, die ich begleite, wenn die so sagen, ja, da ist irgendwie schlechte Stimmung, die eine Person stänkert vielleicht, dann irgendwie, ich krieg die nicht mehr motiviert, die Aufgaben brauchen irgendwie länger, als sie ursprünglich gebraucht haben, die Leute kommen gar nicht mehr dazu, ich muss vielleicht selber als Teamleiter, Teamleiterin, Führungskraft, Unternehmer irgendwo reinspringen. Ich glaube, das sind so Signale, und das wollte ich mal kurz nochmal so für uns als Startpunkt setzen, wo du, glaube ich, wenn du ein Team hast, aufpassen solltest, woran das liegt. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, was du gerade angefangen hast. Wiederhol gerne nochmal, so sind es schlechte Prozesse oder was sind potenzielle Ursachen, weil ich bin auch der Meinung, genauso wie bei einem Einzelburnout, bei mir selber, es war auch nicht nur, ich habe viel gearbeitet und das war's, ich habe halt irgendwie, ich war jedes Wochenende feiern, ich habe noch eine Coaching-Ausbildung nebenher gemacht, ich habe noch ein Startup mit einem Kumpel gemacht, wir haben versucht, lustigerweise, wer gerade bei YouTube zuschaut, hier hinten einen Club aufzumachen, da ist ein alter Luftschutzbunker da hinten unten, das haben wir auch noch nebenher gemacht, waren bei der Stadt München und haben irgendwelche Vorstellungen im Rathaus gemacht mit irgendwelchen Kulturprojekten. Also einfach viel zu viel gemacht und nicht meinen Werten treu geblieben. Also da kommen, glaube ich, auch viele andere Themen zusammen, aus dem Einzelnen gesprochen. Und das gilt es auch bei einem Team zu reflektieren. Was sind potenzielle Ursachen, dass so ein Team-Burnout entsteht? Jetzt hast du gerade schon ein paar Sachen reingeworfen, Pascal. Erzähl gerne nochmal, was du da so für mögliche Ursachen kennst oder vermutest.
Ja, bei den meisten fängt es dann natürlich an. Also gibt es natürlich die und die Arbeitnehmer, muss man ja auch ganz klar sagen, die sich die ganze Zeit einfach nur beschweren und die aber nichts ändern. Ja. Und dann gibt es aber auch noch andere, die sagen, hey, okay, irgendwas muss sich hier ändern, weil sonst, also das macht ja gar keinen Sinn, wie ich hier arbeite. Und manche sind ja, und ich hatte, wir hatten, glaube ich, auch schon mal im Podcast hier drüber gesprochen, über die Dudes, oder wir haben in einem persönlichen Gespräch darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, die mehrere Jobs haben, also es gibt super viele
haben
super
wir mal kurz Sachen, hier angesprochen, glaube ich.
Ja. Super viele Leute in Amerika, die einfach auch durch KI und so weiter und durch Automatisierung vor allem einfach mehrere Jobs angenommen haben und über mehrere Jobs hinweg Geld verdienen und keine Firma weiß von der anderen Firma, aber die haben halt alles automatisiert irgendwie gefühlt. Und die hast du natürlich auch, also die Arbeitnehmer hast du natürlich auch, die quasi irgendwie weiterdenken und die denken, ja, okay, wie kann ich mir denn jetzt Zeit sparen? Also was muss ich tun, damit dieser Prozess besser wird, damit ich mehr Zeit habe, andere Dinge zu machen? So, und ich glaube, da fängt es natürlich erstmal an, also fängt es auch wieder bei sich selber an, aber auch natürlich aufs Team geguckt, weil wenn du einen Prozess machst, im besten Falle sollte es ein Prozess sein, welches das Unternehmen sowieso schon drin hat und jeder Mitarbeiter durchführt und nicht jeder Mitarbeiter hat so seinen eigenen Prozess und irgendwie kommt man zum Ziel, der eine braucht halt 3 Stunden dafür und der andere braucht halt vielleicht 2 Stunden dafür, weil er anders vorgeht oder sowas oder vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 Sachen immer vergisst und dann muss wieder nachgefragt werden und alles mögliche. Also es muss halt irgendwo standardisiert sein, wie so ein Prozess, und das können alle möglichen Prozesse sein, wie so ein Prozess durchgeführt wird. Ich glaube, damit fängt's erstmal an, wirklich hinzugehen und zu gucken, okay, was machen wir gerade überhaupt? Und was können wir optimieren? Also was kann einfach besser gemacht werden? Oder, und das ist immer die Frage, die ich meinen Kunden beispielsweise stelle, wenn wir irgendwie über Prozesse oder Automatisierung oder Ähnliches sprechen. Ich sage immer, okay, guckt euch mal, also sagt mir mal euren nervigsten Prozess, der euch am meisten Zeit kostet. Und dann gucken wir uns den gemeinsam an und schauen, wie wir den reduzieren können von der Zeit. Weil das eliminiert quasi 2 Sachen. A, der nervigste Prozess ist weg, beziehungsweise optimiert. Der ist nicht komplett weg, aber der ist optimiert. Und sie schaffen halt mehr Zeit. Also für sich selber oder fürs Team oder whatever. Also das sind so 2 Sachen, die ich bei meinen Kunden halt immer mache, weil da merkst du direkt einen Impact. Weil wenn du das Ding irgendwie, und ich spreche mal aus meiner Brille so, wenn du das Ding irgendwie automatisierst oder digitalisierst oder whatever, dafür muss der Prozess vorne halt stehen. Ne? Dafür bist du ja der Master of Disaster quasi. Aber der Prozess muss halt erstmal stehen, weil ein Scheißprozess ist halt auch ein scheiß automatisierter Prozess, habe ich auch schon öfter gesagt. Deswegen, der Prozess muss erstmal stehen, aber wenn der steht und wenn das der nervigste Prozess für die war und der sie am meisten Zeit gekostet hat und du hast beides eliminiert, fast, dann sind die halt super happy und dann merken sie halt direkt einen Impact und dann steigert sich das auch wieder von der Zufriedenheit der Mitarbeiter, sagen wir es mal so. Also dann kommen sie halt nicht in diesen Team-Burnout, so wie wir es betitelt haben hier in der Folge.
Und ich, um das noch weiterzuführen, ich glaube, das eine ist ja, du sprichst ja gerade dieses strukturelle Thema an. In meinem Kopf gibt es immer so drei Elemente, wenn man mit Unternehmen arbeitet. Das ist so Strukturthema, also Prozesse geil zu haben, optimiert zu haben, nicht nervig zu haben, schneller zu haben, so rein fachlich gesprochen. Und dann kommt, glaube ich, wie du es gerade meintest, diese Motivation, mit der über Menschen entsteht, die kulturelle Schiene, nämlich dass man merkt, okay, geil, jetzt lass aber mal nicht gleich den nächsten Prozess wieder genauso versemmeln und dann da wieder warten, bis Pascal kommt und sagt, was ist euer neuer nervigster Prozess, sondern lass mal kulturell rangehen, dass man diese gute Stimmung aufrechterhält. Und ich finde, das ist dann auch wieder so ein bisschen Führungsaufgabe, wie die Stimmung im Team aufrechtgehalten werden kann oder einfach positiv gestaltet werden kann. Weil das eine sind strukturelle Prozesse, die gut gemacht werden können und besser gemacht werden können. Das andere sind, glaube ich, auch so Teambeziehungen. Ich bin ja auch mal so ein Freund davon, dann Auge drauf zu werfen, wenn ich in ein Unternehmen reingehe. Wo gibt es irgendwelche Probleme, Beziehungsthemen? Weil wir sind einfach alles Menschen, die in Unternehmen, in Teams arbeiten. Und da entstehen manchmal auch aufgrund von Erwartungshaltungen, die vielleicht nicht ausgesprochen worden sind, weil vielleicht keine Zeit und kein Raum dafür da ist, über gewisse Dinge mal zu sprechen, um zu verstehen. Und ich bringe jetzt gleich eine lustige Story, habe ich vielleicht schon mal geteilt, aber ich glaube nicht. Bei einem Kunden, Pascal, wo wir auch mal zusammengearbeitet haben, vor deiner Zeit gab es mal einen coolen Typen, auch ich sag auch, weil der auch so ein Nerd war wie du, aber ein bisschen anders unterwegs. Sebastian hieß der, kennst du vielleicht. Ich erinnere mich noch an einen Workshop, wo wir darüber gesprochen haben. Das war, ich glaube, einer der zweiten Workshops mit dem Team. Und Sebastian saß da und meinte irgendwann so, ich glaube, eine Person hat gesagt, ja, ich würde gerne mehr mit dir Kontakt kommen, ne? Mehr mit dir Beziehungen haben, weil es der Person wichtig war, die dort saß und gesagt hat, ich mag das einfach bei der Arbeit. Und Sebastian hat einfach gesagt, ey, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich morgens mal in den Call reinkomme, ich habe keinen Bock auf guten Morgen und wie geht's, ich will einfach Action machen, ich will Vollgas geben, ich will hier so. Das war halt einfach sein Typ Mensch und es ist ja voll schön, dass er das weiß von sich und dem auch treu ist und da authentisch ist sozusagen. Und gleichzeitig hat man gegenüber eine Person, die sagt halt, hey, mir ist aber wichtig, kurz zu quatschen, wie war dein Wochenende, wie geht's dir so, ne? Es ist einfach, jeder ist da unterschiedlich und das ist auch total fein. Und dann kommt's ja dazu, habe ich gerade die Woche in einem Podcast gehört, mit Friedemann Schulz von Thun, bekannter Kommunikationsexperte. Es geht nicht nur um authentisch sein. So, Sebastian ist authentisch, wenn er sagt, ich habe keinen Bock drauf. Die andere Person sagt, ich bin authentisch, weil ich möchte drüber sprechen. Sondern es geht um Stimmigkeit, nämlich auch noch die Situation mit reinzurechnen im Sinne, wo sind wir gerade? Okay, ich bin im Unternehmen, ich habe hier eine Rolle, dann frage ich vielleicht einmal kurz nach, wie geht's dir, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Aber das Wichtige, und deswegen komme ich gerade drauf, ist, wir haben in diesem Workshop einen Raum geschaffen, wo Sebastian und die Kollegin da mal drüber gesprochen haben. Die haben danach drüber gelacht und fanden es irgendwie lustig. Und ich glaube, ab dann waren die Termine immer lustig, weil beide wussten so, wir haben drüber gesprochen und du weißt ganz genau, dass ich keinen Bock habe, jetzt wie geht's mir zu sagen. Die andere Person wusste aber, dass Sebastian auch, also es war was Ausgesprochenes auf einmal. Und dadurch entsteht Beziehung und dadurch entsteht eine Kultur und dadurch entsteht auch ein Schutz vor Burnout, würde ich sagen. Weil wenn Menschen miteinander in Beziehungen gehen, gut miteinander arbeiten, kann man auch Dinge auffangen, wenn es dir mal Scheiße geht. Wenn du sagst, ich komme bei dem Projekt nicht weiter, ich bin richtig genervt, der Kunde ist total Vollidiot, ich habe keinen Bock mehr drauf. Kann dich jemand, mit dem du eine gute Beziehung hast, auffangen sozusagen? Und dafür ist irgendwie auch ein Team da, weil Team heißt ja nicht, toll, einer alleine macht's, sondern wir gemeinsam stärkenorientiert unterstützen uns, dass wir ein geiles Ergebnis erreichen. Und das wollte ich gerade noch so ergänzend reinbringen. Das eine ist so das Fachliche, würde ich mal sagen. Und das andere ist auch so das Kulturelle, wie du so ein Team-Burnout vermeiden kannst. Ich sag mal vermeiden, weil eliminieren kannst du ihn auch nicht. Du kannst nur möglichst viel dafür tun, dass er nicht entsteht. Jetzt guckt Pascal und denkt noch. Aber ich dachte mir, den kulturellen Aspekt will ich auch mal reinbringen, weil das eine ist fachlich. Und ich glaube, Kultur macht auch so viel aus bei Thema Burnout. Wenn Menschen im Einzelnen Burnouts haben, Depressionen und sowas, spielt auch viel mit Werten. Und Werte sind für mich sowas Kulturelles. Und ich glaube, deswegen hat das auch einen ganz großen Aspekt in diesem Thema Team-Burnout.
Was viele, glaube ich, gar nicht, oder wo viele Geschäftsführer eventuell auch die Augen vor verschließen, ist genau vor der Konsequenz, nämlich auch, was dann passieren kann. Also Sie hören vielleicht die Mitarbeiter klagen, in Anführungsstrichen. Vielleicht hören Sie es auch nicht. Also, und das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, weil ich war jetzt auch bei ein paar Kunden und habe dann auch gesagt, ich so, habt ihr irgendwie Team-Meetings, habt ihr irgendwie was, wo ihr mit allen zusammen aus dem Büro irgendwo zusammensitzt, einmal im Monat, einmal in 2 Monaten und einfach auch mal Dinge ansprecht, die gut laufen, die vielleicht aber auch scheiße laufen. Und bei mega vielen kam halt raus, nee, machen wir nicht.
So, aber ich kann immer nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich sowas höre. Ich habe es die Woche nämlich auch gehört und ich denke mir immer so, Leute, das könnt ihr doch nicht machen.
Ja, erstens das und zweitens auch Einzelgespräche mit Mitarbeitern. Ja.
Wie wenig. Doch, die sind Leute dann einmal im Jahr.
Oder einmal im Jahr.
So, das stimmt.
Wo ich dann denke, so, boah, das ist schon krass. Und es sind ja auch super viele Sachen, die, wenn du so ein Team-Meeting beispielsweise machst, ich sage jetzt mal einmal im Monat, so, und das dauert, keine Ahnung, dann lass es 1-2 Stunden dauern oder so, wo du irgendwie zusammensitzt, ne? Lass es 2 Stunden sein. Das sind 2 Stunden im Monat, die du investierst, aber ja in dein Unternehmen. Also du machst es ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern du machst es ja, um zu checken, okay, wie ist die Lage gerade im Büro? Kommen die alle noch gut klar? Was läuft scheiße? Was läuft gut? Was müssen wir vielleicht optimieren und so weiter? Und wenn die Mitarbeiter da, ich sage jetzt mal, auch dieses Sprachrohr sein dürfen, dann ist es für sie ja viel, viel besser, weil dann A, kriegst du als Geschäftsführer und so weiter oder als Führungskraft, ist ja ganz egal, kriegst du ja mit, okay, was beschäftigt die gerade, was nervt die gerade? Und du kriegst quasi so diesen Teil Team-Burnout kriegst du ja irgendwie schon mit, weil du merkst, so, ey, irgendwas kriselt da und irgendwas stimmt da nicht. Machst du es nicht, fressen die Mitarbeiter das vielleicht in sich rein oder es fängt halt an mit, wenn mehrere aufeinander sitzen im Büro, dann unterhalten die sich und dann sagen, meine Fresse, ey, das ist hier so scheiße und das, guck mal, wir arbeiten schon seit 3 Monaten so und es ändert sich hier nichts und hier und da und also dann regen sie sich im Endeffekt einfach nur auf und dann gibt es vielleicht einmal einen großen Knall, dann macht der Chef einmal irgendwie eben schnell was so und im Endeffekt ist es aber nur eben, ich hole einen Eimer Wasser auf ein großes Feuer und versuche das dann auszumachen, aber es geht halt nicht aus. Und 3 Monate später, jetzt mal hypothetisch gesprochen, hast du 2, 3 Kündigungen auf dem Tisch liegen, weil die sagen, ey, ganz ehrlich, so macht es einfach gar keinen Bock mehr. Und wir wurden irgendwie nicht gehört, mit uns wird nicht gesprochen, mit uns wird nicht das, mit uns wird nicht jenes. Also was da auch für ein Rattenschwanz hinterherkommt, ich glaube, da haben viele Geschäftsführer einfach auch gar keinen Blick für, beziehungsweise haben das gar nicht so auf dem Schirm, weil sie denken so, ja, aber hä, das läuft doch alles. Also
das ist, glaube ich, einer der größten Fehler von Geschäftsführern, Unternehmern, dass sie auf der fachlichen Ebene Ziele und Ergebnisse erwarten, wenn sie überhaupt Ziele haben, ne, diese Aufgaben erledigt sind. Und wenn das Team dann eben dort mal langsamer wird, sie dann idealerweise noch reinspringen, die Aufgabe selber erledigen und dann sagen, hey Leute, so schwer war es doch nicht, habe ich doch jetzt schnell gemacht, also was ist denn los eigentlich? Und dabei komplett vergessen, zwischen den Zeilen zu lesen, wo eigentlich genau diese Stimmung im Team gerade entsteht, und zwar in einem negativen Aspekt und in eine negative Richtung. Und ich glaube, das ist wirklich, wie du es gerade beschreibst, so gefährlich, weil dadurch versuchen sie mir auf der fachlichen, strukturellen Ebene extrem so zu sagen, hey, ist doch alles gut, geht doch voll easy, müsst ihr nur machen, ist voll einfach. Aber es geht auch in Teams und Unternehmen um Beziehungen. Ich kenne Menschen, die haben sich selbstständig gemacht, haben alleine gearbeitet wirklich. Ich mache es ja auch schon länger, aber immer wieder in Kooperation. Aber die haben immer gesagt, ich will wieder zurück in so ein Teamgefühl rein. Ich mag das, ich möchte mit Menschen arbeiten. Also auch da merkst du ja, gilt die Falle, aber ich habe es immer wieder mal erlebt, dass Menschen sagen, ich habe Bock auf dieses Teamgefühl. Ne? Ich bekomme das immer wieder, weil ich Teamworkshops mache, in Teams eintauche. Das ist für mich genau dieses Gefühl. Cool, ich bin dabei, ich bin in der Gruppe wieder. Man geht in Beziehung, man baut Vertrauen auf, man hat irgendwie einen geilen Vibe, einen geilen Flow. Und dann gehe ich wieder raus, weil das so mein Style ist. Aber manche Menschen brauchen das. Und darum geht es auch sehr oft in Teams und in Unternehmen. Und ich glaube, das ist fast sogar einer der unsichtbarsten und gleichzeitig größten Hebel, wenn es so um das Thema Team-Burnout geht. Diese kulturelle Beziehungsebene, die gestärkt werden muss, gestärkt werden darf, von dir als Teamleitung, Teamführung, Geschäftsführer, und zwar nicht im Operativen, sondern genau dafür, wie du es gesagt hast, Pascal, 2 Stunden im Monat Zeit zu nehmen, klingt übel viel, aber kannst dir mal klar machen, was du dir vielleicht an Zeit sparst, wenn die Leute nämlich viel besser arbeiten, weil sie viel mehr Bock haben. Und das kann man manchmal gar nicht in Zahlen sagen, aber das ist die Erfahrung, die ich immer gemacht habe. Es ist so krass, was da manchmal auf der Strecke bleibt tatsächlich.
Ja, oder wenn wie viel Zeit du dir sparst, wenn drei Leute kündigen aus deinem Büro und es sind vielleicht drei Leute, die super lange schon bei dir waren und super gut waren und vielleicht super viele Prozesse kennen und so weiter. So, und jetzt musst du drei neue Leute suchen, ja, und jetzt musst du die drei neuen Leute einarbeiten.
Voll.
Und die müssen ja jeden Prozess kennen und die müssen alles Mögliche kennen. Und dann hast du nämlich die A-Karte und dann sind diese 2 Stunden, die du eigentlich nur investieren musst im Monat, sind mal 100 gefühlt, wie du neue Mitarbeiter dann irgendwie einarbeiten musst, wenn du da auch kein System hast. Und das wirst du in dem Falle nicht haben, weil wenn du keine Mitarbeitergespräche führst, wenn du keine Team-Meetings machst, wo du alle vielleicht auch mal auf dem aktuellsten Stand holst, ne, das ist ja auch so ein Thema. Super viele Geschäftsführer gibt es ja, die was vorantreiben wollen, was sehr gut ist, und dann Sachen entscheiden. Aber es wird nie wirklich mit allen gesprochen im Team und mal alle so quasi auf eine Linie geholt und gesagt so, ey, so arbeiten wir jetzt und so wollen wir das jetzt machen, weil das 30 Mal geiler ist, so zu arbeiten, und spart euch auch noch mehr Zeit und dies und das und jenes. Und im besten Falle hast du das sogar vorher schon mit allen Teammitgliedern gemacht und nicht alleine entschieden. Das spielt da ja auch noch mit rein. Aber das sind alles so, das sind alles
das so, verbindet, so das, Sachen. Was du gerade sagst,
genau, das Team-Meeting verbindet.
Ich erlebe das immer wieder bei Geschäftsführern, die sind in ihrem Kopf total klar und sagen, ja, aber ist doch logisch, wir machen das jetzt schon so, das ist doch voll klar, und sage ich, ja gut, wann haben es denn die Menschen aus deinem Team erfahren? Ja, also dem einen habe ich es letztens erzählt und so, und dann denke ich so, ja, aber du musst doch mal alle abholen, dass alle dich sehen, dich anschauen und sagen, verstanden, wir machen das jetzt so, der Chef hat es entschieden, cool, aber er hat es auch kommuniziert, er steht auch dazu, er erklärt vielleicht auch noch, wofür das gut ist, dass wir das in Zukunft so machen, also auch ein bisschen die Leute mitzunehmen und nicht nur vor vollendete Tatsachen zu setzen und wenn, dann irgendwie eine Erklärung mitzuliefern. Ich erlebe es so oft, und wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, ist meine erste Frage, wie du es auch vorhin gesagt hast, so, hey, wie viele Meetings habt ihr die Woche? Also gar nicht im Sinne von Projektmeetings, sondern als Team, wo ihr Raum bekommt, über genau diese Themen mal zu sprechen, auch mal rauszuzoomen, eine Retro zu machen. Habe ich gerade letztens mit einem neuen Geschäftsführer, wie ich die Woche angefangen habe, habe ich ihm gleich vorgeschlagen, ey, das Erste, was ich mit deinem Team machen würde im Teamworkshop, ist eine Mini-Retro von einer halben Stunde, nur egal. Und wenn nur ein Thema rauskommt, das wir lösen, er war sofort so, ja, geile Idee, das machen wir. Und ich dachte mir so, krass, dass er das noch nicht gemacht hat. Ne? Also er kann es nicht wissen, weil es nicht seine Aufgabe ist. Dafür hat er Menschen wie uns. Aber daran merkst du, wie viel eigentlich in manchen Unternehmen schief, würde ich nicht sagen, weil es läuft ja trotzdem, aber wie viel du noch besser machen könntest, wenn du solche Aspekte berücksichtigst in der Teamarbeit, um dein Team zu schützen und zu stärken, dass sie viel besser so viele Aufgaben bewältigen, die halt immer um die Ecke kommen. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen, das Team aufzubauen, das Team zu stärken und gemeinsam mehr zu schaffen. Ich glaube, das macht für mich so ein Team aus. Und dann hast du auch keinen Burnout, sondern du hast irgendwie, sind alle Feuer und Flamme, aber für eine gute Sache und haben Bock, morgens in die Arbeit zu kommen und am Freitag auch noch eine Stunde länger zu bleiben, weil sie spüren, dass sie eine Wirkung haben. Und ich glaube, darum geht's.
100%. Mich würde super gerne interessieren, was andere Leute, also wenn du jetzt hier zuhörst, als Arbeitnehmer oder als auch Arbeitgeber, wie es bei euch läuft, also kommentiert gerne einmal unter dem YouTube-Video, unter unseren sozialen Medien einmal, wie es bei euch tatsächlich läuft. Genau, ich würde sagen, super geile Folge. Wir halten uns heute mal. Heute sind wir mal.
Schaffen wir das, Pascal? Wir machen das jetzt mal. Geil.
Wir machen das jetzt einfach. Wir sagen jetzt einfach, wir haben genug erzählt, wir haben genug Impulse gegeben und jetzt reicht das auch mal.
Ich bin gespannt. Kommentiert mal gerne, wie viele Team-Meetings ihr pro Woche oder Monat habt. Das finde ich mal ein geiler Anker, weil da merkst du schon mal die Eigenreflexion, was da ist und dass da nicht nur fachlich gesprochen wird. Wir können ja mal nächstes Mal gucken, Pascal, wie viele Team-Meetings du mit deinem Team hast. Kannst jetzt nochmal anfangen, welche zu machen. Ich weiß, dass du welche hast, deswegen ist die Frage natürlich ein bisschen rhetorisch gestellt. Danke für eine geile Folge, Pascal. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf die nächste.
Danke gleichfalls und dann hören wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und das war die heutige Folge von Die Prozessarchitekten. Wir hoffen, dass die Einblicke und Ratschläge von Pascal und Karim euch helfen, eure Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern. Bei Fragen besucht gerne www.dieprozessarchitekten.de oder schreibt uns bei Instagram. Bis dahin vergesst nicht, alles ist ein Prozess. Die Frage ist nur, was für einer?